Als die Technik stellt uns heute vor Herausforderungen. Und dich auch, lieber Georg. Danke, dass du dich dieser Herausforderung stellst. Also vielleicht doch als Nachtrag. Der Film, die Filmsequenz, die wir gesehen haben, Leute, die kommt aus dem megamäßig empfehlenswerten Film War Room. Gönnt euch den. Das ist wirklich sowas von toll. Und gewisse Anklänge haben wir heute auch in der Predigt. Ich werde das aber nicht zitieren. Aber nur damit ihr wisst, Quellenangabe gehört ja immer dazu. Also von daher, ich brauche einen Schubs von dir, liebe Karin. Da ist er. Nee. So, hier bleiben wir. Ich weiß nicht, wer von euch hat das zu Beginn gelesen? Ich hoffe, so ein paar. Weil ich mache da jetzt weiter. Ne? Ich setze das jetzt voraus, dass ihr ganz persönlich eure Antworten schon gefunden habt. So ein bisschen. Also ihr kriegt das nicht ausgedruckt. Man muss hier im Gottesdienst allen Ernstes immer noch zuhören. Oder es vielleicht nachhören. Also, wie können wir lernen, in einer gesunden Art und Weise zu beten? Ich danke dir, Sabine, dass du das schon mal klargestellt hast. Also, eben halt nicht, kommt alle nach vorne und dann stehen hier ein paar Leute bereit und dann seid ihr hinterher alle gut, gesund. So nicht. Wiewohl Gott kann. Und das dürfen wir auch erleben. So ist es nicht. Aber an der Stelle, vielleicht muss ich noch erwähnen, eigentlich wäre ich heute gar nicht da. Eigentlich war das anders geplant. Wir hatten einen Kanzlertausch. Nur der liebe... Ja, die Kanzel bleibt doch immer da, Leute. Ne? Also, es geht wirklich nur um die Person dahinter. Eigentlich wäre der Kanzler oder der Hinterkanzler, der Kanzelstehende, woanders. Aber der Kollege musste sich einer OP unterziehen. Deswegen bin ich dann doch da. Und dann habe ich auf kurzem Wege überlegt, was passt zu dem, was nächsten Sonntag und die Sonntage darauf folgt, gesund beten, nahe bei Gott. Und wenn man sich darauf einlässt, dann und gleich den Text dazu liest, und das werden wir natürlich tun, dann befinden wir uns inmitten der Bergpredigt. Mittendrin, zentral, ganz wichtig. Und Jesus legt Wert darauf, er korrigiert sozusagen die Frömmigkeit seiner Zeitgenossen, also da, wie sie meinten, mit Gott in Kontakt kommen zu können und wo Gott Wert drauf legt und wie sie das dann halten. Also sprich, es ging um das Thema Almosen geben oder heute würden wir sagen, Kollekte geben vielleicht in der Richtung. Es ging ums Thema Gebet und es ging ums Thema Fasten. Und dort heißt es, zuallererst Matthäus 6, Vers 1, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst könnt ihr keinen Lohn mehr vom Vater im Himmel erwarten. Das ist sozusagen die Überschrift. Das, worum es Jesus geht, ging und geht, das sind eben halt in diesen drei Bereichen. Das ist Headline und dann zum heutigen Thema kommt der Text dazu, also 5 bis 8. Jesus sagt, wenn ihr betet, macht es nicht so wie die Heuchler, die sich dazu gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, damit sie von den Leuten gesehen werden. Ich versichere euch, das ist dann schon ihr ganzer Lohn. Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Eigentlich doch eine klare Sache, oder? Aber zwei Vorbemerkungen dazu, oder Nachbemerkungen muss ich jetzt ja dazu sagen. Einmal ist es für Jesus selbstverständlich, dass seine Leute beten, dass Christen beten. Dass Menschen, die sich zu ihm halten, die sich Christen nennen, also nicht nur Etikett Christ und drin ist nisch, sondern die mit ihm leben wollen, dass die auch beten. Ganz normal. Und ich weiß nicht, ob es euch bewusst war oder beim Hören, Sehen, Mitlesen, Jesus wechselt zwischen sie oder ihr und du. Plural, Singular, Plural. Das wechselt unterfröhlich hin und her und das hat seinen Grund. So, genug der Vorrede, gehen wir los. Gesundes Gebet ist echt nicht religiöse Show. Die erste Herausforderung, die sich stellt, ist nämlich, wenn wir beten, wen willst du eigentlich beeindrucken, wenn du betest? Deinen Nachbarn? Perfekt gestylt, vorbereitet, vielleicht mit Karte? Oder wie sieht das aus? Klingt komisch, war aber damals verbreitet. Genau das. Es gab über den Tag verteilt 3 Gebetszeiten im Judentum und die versuchte man einzuhalten. Und normal war das eher zu Hause. Aber es gab die Spezialisten, die wussten ja, wann diese Gebetszeiten waren. Und man konnte es ja so einrichten, dass man dann sich in der Öffentlichkeit befand. Also an einer Straßenecke, in einer Synagoge, ein Versand, also aber irgendwo da, wo mich andere Leute wahrnehmen konnten. Also sie stellten Öffentlichkeit her und ihre Frömmigkeit zur Schau. Guckt mal, wie toll ich beten kann. Und ein Jude, der betete eben nicht auf Knien, der hat auch nicht mit gefalteten Händen irgendwo. Ein Jude betet in aller Regel stehend mit erhobenen Händen, also alles andere als unauffällig. Das nimmt man sehr wohl wahr. Hände ausgestreckt mit offenen Händen nach oben. Also all das nicht unser Problem. Nicht dein Problem, nicht mein Problem, wage ich mal zu behaupten, oder? Denn wer stellt sich heute schon an der Straßenkreuzung? Und ganz abgesehen davon, das wird, glaube ich, heute keinen interessieren. Man hat heute ja tolle Experimente in Fußgängerzonen gemacht, Leute geschminkt, was weiß ich, die sahen verletzt aus, das hat keinen interessiert. Also, bete in der Öffentlichkeit, juckt keinen. Aber nicht unser Thema. Vielleicht, einfalls für uns die Herausforderung, wie ist es, gehst essen, betest du im Restaurant, traust du dich das? Vielleicht auch so, dass es andere mitbekommen, nicht um, damit sie es mitbekommen, aber zu sagen, warum soll ich das da anders machen als zu Hause? Da merkt ihr, da kommt schon etwas mit Echtsein rein. Da, wo ich bin, da, wie ich bete, das mache ich da, wo ich bin. Ja, also insofern schon. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich als Jugendlicher Gebet in der Gemeinde erlebt habe. Da waren die Profibeter, so nenne ich sie mal. Die Profibeter, die in einer Gebetszeit, die haben einfach rigoros alles weggebetet. Da blieb nichts mehr übrig. Und wenn du dann so als Kleiner ja noch lernen, das kam es dir damals vor, und dich nicht so richtig getraut hast, wofür wolltest du denn dann bitte schön noch beten? Es war doch schon alles weg. Oder die anderen, wir sagen die Korrekturbeter. Wenn nach einer Predigt der Pastor nicht alles gesagt hatte, was zu sagen war, oder er korrigiert werden musste, dann konnte man das doch prima in so ein Gebet verpacken. Also auch nochmal, da war Platz drin. Oder das andere, was manchmal, muss man vielleicht selber auch drauf achten, der Tonfall. Wenn der Tonfall im Gebet ein ganz anderer wird, als wenn wir uns miteinander unterhalten. So salbungsvoll, dass man merkt, ja, da ist irgendwie was anderes drin. Das ist eben nicht echt, sondern genau das, vielleicht auch ohne, dass wir es merken. Und Jesus redet hier von Hypokrites, also eigentlich von Heuchlern, scheinheiligen Schauspielern, die sich, deswegen toll, das mit deiner Maske, genau, die spiegeln etwas anderes vor, als eigentlich das, was dahinter steht. Und sie wollen... Sie haben sich ein menschliches Publikum gesucht. Ja, passt. Sie wollen sie beeindrucken. Und Jesus sagt, okay, ihr wolltet Anerkennung, ihr wolltet gesehen werden. Habt ihr bekommen. Mehr gibt's nicht. Mehr Belohnung oder mehr Lohn? No. Ist ja nicht. Also, worauf kommt es uns? Ich bleibe mal beim uns, weil da geht es ja an der Stelle noch um die Mehrzahl. Worum geht es uns? Um menschliche Anerkennung? Um ein wahrgenommen werden, ein gehört werden, oder geht es um deine Beziehung zu Gott? Selbst dann, wenn du mit anderen zusammenbetest, in einer Gebetsgemeinschaft, einer Gebetszeit bist, sondern du bist trotzdem vor Gott. Drück das mal so aus. Gott sucht dein Herz, nicht deine Performance. Das ist viel entscheidender. Gott guckt hinter Fassaden, hinter Masken, hinter Worte. Egal wie klug, wie toll die ausgedrückt sind. Oder heute müsste man sagen, es geht nicht um eine Social-Media-Frömmigkeit, sondern es geht um eine echte Herzensfrömmigkeit. Ein Draht zu Gott, einen ganz persönlich echten Draht zu Gott. Und dann kann ich nur sagen, dann lass dich nicht entmutigen, wenn du das Gefühl hast, ich kann nicht mitbeten, weil mir manchmal die Worte fehlen. Oder das mit der Grammatik im Deutschen, das ist schwer, das können nicht mal die Deutschen, geschweige denn andere. Also, wenn du darüber stolperst, ich habe schon mal erzählt und ich tue es an der Stelle einfach nochmal, für mich war es ein Erlebnis, einen Ostfriesen zu erleben, der war entmutigt worden, weil er mit meiner, mir, mich und so weiter, da kam er immer durch den Tüdel. Und das hat ihm dann mal jemand gesagt. Ergebnis war, der hat nicht mehr gebetet. Große Katastrophe. Und dann hat er seine Sprache entdeckt, das war Plattdeutsch. Und dann hat er auf Platt gebetet. Und Gott versteht Plattdeutsch, ey. Muss man sich mal vor Augen halten. Genauso wie Ukrainisch und Gott ist multilingual, er kann das alles. Und das Ergebnis war, er hat wieder gebetet. Und das ist das Entscheidende. Bete in deiner Sprache, mit deinen Worten, so wie du das kannst, so wie du das brauchst. Also, und auf die Länge, Leute, Gott macht da, also bei Word geht das ja, da kann man Worte zählen lassen, zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass Gott dein, mein, unser Gebet nach der Anzahl der Worte bemisst. Nein, sondern bete mit offenem Herzen einfach vor Gott, vor ihm sein. Es gibt vielleicht einige Fragen, die man sich stellen kann, die ich mir durchaus auch gestellt habe, um eben nicht in so eine Falle einer Performance zu tappen und dann zu sagen, so, ja, das wird dann etwas besser, die Verpackung für den Inhalt läuft dann. Und gerade dann, wenn ich mit anderen zusammenbete, würde ich auch so beten zum Beispiel, wenn mir keiner zuhört. Wenn es da Unterschiede gibt, muss ich nachbessern. Dann verbiege ich mich. Dann habe ich doch meine Sprachmaske aufgesetzt. Bete ich, um von den anderen gehört zu werden? Ich glaube, das ist für mich persönlich war das eine der größten Fallen oder Herausforderungen, mich davon unabhängig zu machen. Was denken die anderen? Hallo, Gebet geht nicht in die Richtung. In die. Richtungswechsel, Blickrichtung, Betänderung. Oder mache ich mir mehr Gedanken darüber, eben halt, ja, was die Leute von mir denken, als das, was Gott von mir denkt. Also, von Herzen. Gesundes Gebet. Und ihr merkt schon, das, was Jesus hier beschreibt, ist eigentlich krankes Gebet oder verbogenes Gebet, was in sich selber verkrümmt ist. Das zweite, gesundes Gebet ist persönlich und nicht öffentlichkeitsabhängig. Warum ermutigt Jesus denn zu diesem ganz persönlichen Gebet? Was soll der Hinweis auf dieses abgeschlossene Zimmer? Der Ort, den Jesus meint, war in ihren damaligen Häusern, Flachdach, das war die Speisekammer auf dem Deutsch. Die hatte als einzige eine Tür, die abgeschlossen werden konnte. Warum wohl, könnt ihr euch denken. Das war der Raum ohne Fenster. Also, da, wenn man da drin war, war man wirklich allein. Mit Gott, aber doch menschlich allein. Also dieser Vorratsraum. Und dahin sollte sich jemand zurückziehen. Und jetzt spoilere ich doch im Blick auf den Film. Die Dame, die wir gesehen haben, die hat auch so einen Raum. Und den hat sie War Room genannt. Also Kampfraum oder Kriegsraum, wo sie wirklich die wichtigen Kämpfe ihres Lebens ausgefochten hat in der Gegenwart Gottes. Das war ihr Schutzraum. In dem war sie. Das ist ihr Ding. Und genauso, persönliches Zwiegespräch mit Gott findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das ist das, wo wir Gott unser Herz
ja, weit machen können, ausschütten können, wo wir das ausbreiten können, was kein anderer hören soll. Vielleicht nicht mal der Partner, nein. Aber Gott, also in seiner Gegenwart, hier, wo dich keiner sieht, findet Gott dich. Genau das ist Jesu Botschaft. Und wenn wir uns das überlegen, was das bedeutet, alles, was unsere Aufmerksamkeit von Gott ablenken will, bleibt draußen. Also, kein Fernseher, kein Handy, das klingeln könnte, Summen, Brummen etc., sondern all das, was stört, all das, was mich beeinflussen könnte, bleibt draußen. Und es sagt, heißt nicht dagegen, dass ich nicht an anderen Stellen auch beten darf. Ja, aber das ist eben halt die Frage der Reihenfolge. Ja, darf ich beim Autofahren beten? Ja, darf ich beim Beten Auto fahren? Das wäre für mich die andere Frage. Ja, also manchmal gibt das so Impulse, wo ich dann einfach ein Gebet losschicke. Das kann ich machen, egal wo ich bin, weil mir etwas aufs Herz gelegt wird. Aber wenn ich mit Gott so unterwegs sein will, wie Jesus das hier nennt, dann ist das Qualitätszeit mit Gott. Seine Einladung an mich, seine Einladung an dich, wirklich zu einer Intimität, einer Echtheit, einer Eindeutigkeit, so vor ihm zu sein. Und das muss dann nicht unbedingt zwingend ein abgeschlossener Raum sein. Man kann auch spazieren gehen dabei. Weg von anderen Leuten. Und ich weiß nicht, wie du betest, aber mir hilft es dann auch, wenn ich laut beten kann. Und dann mache ich das nicht in Hamburg auf der Mönckebergstraße und laufe da durch und nee, passt nicht zu dem Ersten, passt nicht zu mir, passt nicht zu dieser Intimität. Also genau das nicht, sondern da, wo ich mit Gott, meinem Vater, allein sein kann, mit ihm. Und dann vielleicht sogar mit lauter Stimme. Und dass Jesus hier plötzlich vom Vater redet, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, im ersten Vers dazu nicht. Hier schwenkt Jesus über und redet vom Vater. Mit wem redest du eigentlich? Ist uns das immer bewusst? Wer ist das Gegenüber, mit wem wir reden wollen? Das Gegenüber bestimmt unser Gebet. Je nachdem, wer das ist, das merken wir schon im zwischenmenschlichen Reden. Ob ich auf irgendeinem Amt bin und irgendetwas will, das bestimmt mein Reden. Ob ich mich mit meiner Frau unterhalte, es bestimmt mein Reden. Ob ich mich mit meinem himmlischen Vater unterhalte, wird mein Gebet bestimmen. Aber absolut. Gesundes Gebet verändert dich. Es ist eben halt nicht eine abzuhakende Pflichterfüllung. 3 Gebetszeiten am Tag habe ich gemacht, muss ich heute noch machen, damit Gott mit mir zufrieden ist. Nee, genauso läuft es nicht. Gott macht keine Strichliste und sagt so oft, da ist noch was offen, da bleibt noch was offen, sondern Gebet, so ist es ein sehnsuchtsvolles Rendezvous mit deinem Schöpfer, deinem himmlischen Vater, der dich liebt und der darauf wartet. Der wartet wirklich auf diese Zeit, Qualitätszeit. Nicht, ich muss eben noch beten, überhaupt nicht. Und von daher frage ich dich, hast du einen persönlichen Ort für dein Date mit Gott? Ich nenne das mal so. Dein Ort, der dir gehört und Gott gehört. Der Ort. Und genauso, welche Priorität hat deine Zeit mit deinem himmlischen Vater? Ich kenne das aus Familien- und Kinderzeit. Mich hat es damals echt herausgefordert, wenn du mit deinen Kindern etwas machst und dann klingelt das Telefon und du siehst, es ist Gemeinde. Und wenn dann Kinder den Eindruck haben, alles ist wichtiger als wir. Gemeinde, Papa springt. Darf nicht sein. Aber mal ehrlich, machen wir das nicht auch manchmal mit Gott? Alles hat seine Zeit. Alles bringe ich unter im Alltag. Passt. Qualitätszeit mit Gott. Oh ja, Tag vorbei, ich bin zu müde, nicht geschafft. Martin Luther, ich zitiere ihn gerne, einer meiner Lieblingsverse von, oder Aussprüche, Zitate von ihm. Ich habe heute viel zu tun, deshalb muss ich heute viel beten. Ertappt, Christian. Ich habe heute viel zu tun. Das Gebet schaffe ich irgendwann auf. Ups, vorbei. Nicht geschafft. Wer jetzt meint, es gibt nur das persönliche Gebet, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, den darf ich, muss ich, will ich, werde ich enttäuschen. Jesus hat beides praktiziert. Er hat sich diese Qualitätszeit mit seinem Vater nicht nehmen lassen. Morgens, vor Anbruch, bevor die ganze Tagesordnung, die ganze Agenda auf ihn und die Menschen auf ihn eingeströmt sind, hat er sich Zeit genommen, um mit seinem Vater zu reden. Das brauchte er. Und jetzt kannst du einmal selber überlegen, brauchst du das auch? Oder sagst du, du bist besser als Jesus? Fangfrage, ich weiß. Aber genau das, da ertappe ich mich immer wieder, dass ich dann sagen muss, ja, das, auch da an der Stelle, macht Gott nicht einen Haken hinter oder sagt nicht, hast du wieder nicht geschafft, sondern für Jesus war es ein Bedürfnis. Also, das ist das eine. Hier lag seine Kraftquelle. Und das andere, Jesus hat auch in der Öffentlichkeit. Genau das, also nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Beides braucht es. Es gibt Anliegen, die gehören einfach in dieses persönliche Gebet hinein. Mit meinem Vater im Himmel, der mein Herz kennt, der mich kennt. Aber eben halt genauso möchte ich das andere Gebet nicht missen. Gemeindegebet, Gebetszeit im Gottesdienst. Spoiler auch, haben wir gleich noch. Ihr habt gleich noch eine Einladung dazu. Also auch das passt alles mit hinein. Also gesundes Gebet ist persönlich und nicht öffentlichkeitsabhängig. Und ein letztes Stichwort sozusagen dazu. Gesundes Gebet ist vertrauensvoll, nicht wortreich. Ich weiß, wenn ich euch jetzt fragen könnte, was euch da biblisch zu einfällt. Mir fiel dazu ganz klipp und klar diese Begebenheit aus 1. Könige 18, ein der Gebetskampf Elias auf dem Berg Karmel. 850 Propheten auf der einen Seite, von morgens bis mittags, bestürmen die ihre Gottheit, ihren Götzen mit Gebeten. Er soll doch Feuer vom Himmel schicken, damit das Opfer dann auch in Rauch aufgehen kann. Und es passiert nichts. Hat nichts gebracht. Viele Worte, viele Leute, viel nichts. Und vom Propheten Elia wird dann nur, ja, es sind, glaube ich, zwei Verse berichtet. Der betet im Verhältnis KUK, kurz und knackig. Und es kommt genau dieses Feuer. Man dachte damals, zumindest bei den Heiden, man muss wirklich da sich investieren. Man muss Gott mal so richtig auf die Sprünge helfen. Du hast ja uns auch schon so ein paar Tipps dazu gegeben, wie es eben nicht funktioniert, Sabine. Also mit vielen Worten bestürmen und dann klappt es. Das gibt es sogar auch unter christlichem Vorzeichen. Sturmbeten. Müssen wir noch gucken, ob das passt oder ob der Vergleich gar nicht erlaubt ist. Jesus erteilt auf jeden Fall dem eine klare Absage. Viele Worte und tolle Formulierungen bewirken nicht zwangsläufig mehr Aufmerksamkeit von Gott und eine Erhörung bei Gott. Die Gleichung funktioniert nicht. Und auch die Verwendung von so erfolgversprechenden Formulierungen und Formeln gibt es auch. Und das versteht das nicht falsch, wenn ich das jetzt sage. Aber wenn es bedeutet nicht automatisch, wenn ich ein Gebet beende mit im Namen Jesu oder ich bitte im Namen Jesu, dass Gott, dass es dann mehr Erfolg hat. Nein, hat es nicht. Oder wenn ich bitte, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Auch das wertet dieses Gebet nicht irgendwo mehr auf. Oder wenn ich ganz oft Herr oder Vater im Gebet unterbringe. Es hat nicht mehr Qualität dadurch. Überhaupt nicht. Gebet ist auch keine Informationsweitergabe an Gott. So wie wir heute oder Tagesschau oder so etwas uns dann berichten lassen, was ist in der Welt passiert und ich mache bei Gott mal ein Update, damit du weißt, wie es mir geht, erzähle ich dir mal kurz zu meinem Tag, das war es alles. Nein, Gott und uns, sagt Jesus, euer Vater weiß schon längst alles. Und er weiß es sogar viel besser als du selbst, was du brauchst. Also ihr braucht ihm keinerlei Vorschläge zu machen, ihr braucht ihm keine Tipps zu geben und auch keinen Multiple Choice mit ihm zu veranstalten. Gott, du kannst doch A, B, C, Kreuz an, von mir aus auch zwei. Nee, brauchen wir alles nicht. Und vielleicht muss ich auch das sagen, Gott ist weder schwerhörig noch schwer von KP. Also auch das passt alles nicht, sondern viel einfacher, viel wichtiger, Gott ist dein Vater und du bist sein Kind. Ich glaube, wenn wir das begreifen, das verinnerlichen, verändert das unser Beten. Wir sind keine Bittsteller, wir sind seine Kinder. Da begegnet dir ganz viel Liebe auf der anderen Seite, sozusagen. Und es ist ein Privileg, mit deinem Vater so reden zu können, wie ein Kind mit dem Vater redet. Und wenn ihr die Probe aufs Exempel machen wollt, dann geht einkaufen. Beobachtet Familien in irgendeinem Supermarkt. Papa, so die Quengelgasse, wo dann Kinder so ihre Wünsche nochmal äußern oder am liebsten das in den Wagen reinpacken. Die machen sich keine Gedanken. Ist es gesund? Was kostet das? Sondern Kinder, ich sag das mal so ein bisschen, die wollen haben. Und dann Papa oder Mama, die Eltern, stehen vor der Herausforderung, ist das jetzt gut für das Kind? Und das vergleiche ich sehr wohl mit Gott. Weil Gott weiß, was gut ist für dich, für mich, für uns zu der Zeit, an der Stelle, zu dem Zeitpunkt und, und. Also, all das steckt da drin. Also ist Gebet Ausdruck einer vertrauensvollen Beziehung, wenn du dein Herz vor Gott ausschüttest. Und ja, auch das, was du keinem anderen anvertraust. Und wichtig, Jesus, dieses von Jesus gerügte Plappern meint eben halt nicht, wenn du ein Gebetsanliegen immer wieder vor ihn bringst. Das ist keine Gebetsmühle, die du so ins Rotieren bringst, sondern es ist Ausdruck deiner Ernsthaftigkeit. Das, was du auf dem Herzen trägst. Und das hält Gott sehr wohl aus. Also dieses, ja, den Vergleich, den Jesus bringt, dieses Gleichnis von der sogenannten bittenden Witwe in Lukas 18, die mit einem ungerechten Richter zu tun hat. Und die geht im Werk wirklich sowas von auf den Senkel. Die nervt den total. Und irgendwann sagt er, damit ihr endlich Ruhe gibt, ich kümmere mich drum. Und dann ist nicht der Vergleichspunkt, Gott lässt sich von dir nerven, sondern wenn schon so ein korrupter, ungerechter Richter reagiert, wie viel mehr wird dein himmlischer Vater, der dich liebt, auf dich reagieren? Bei dem rennst du offene Türen ein mit anderen Worten. Also, und ich habe auch da ein Zitat gefunden, das wird Martin Luther zugeschrieben, stimmt aber nicht, sondern einem anderen, Johannes Brenz, Zeitgenosse oder Weggefährte Luthers. Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Gebet ist ein Reden des Herzens. Redet dein Herz auch? Oder ist dein Herz still geworden? Zum Schluss, Jesus fragt nicht, wie oft betest du, sondern er fragt, warum betest du? Was ist deine Motivation? Also bei diesen Fragen vom Anfang. Gesund beten heißt, echt, persönlich, vertrauensvoll zu beten, aus einem inneren Bedürfnis heraus. Ich brauche das. Ich sag mal, Gott braucht es nicht. Du brauchst es, wir brauchen es. Und dann sind wir wirklich nahe bei Gott. Nicht nahe bei uns, nicht nahe beim Nachbarn, sondern nahe bei ihm. Auch dann, wenn wir gemeinsam beten. Und nachdem Jesus das alles klargestellt hat, gibt er uns ein Gebet, mit dem wir uns mit vielen Christen weltweit verbinden. Aber da machen wir weiter. Da wird es jetzt so eine ganze Reihe dazu geben. Was ich eben aber vergessen habe, so mit diesen Worten oder Formulierungen, das kann uns auch genauso passieren mit dem Vater unser. wenn das zur Worthülse wird, zu einem Gedicht wird, was man auswendig gelernt hat? Oder ist es Herzensgebet? Es ist ein himmelweiter Unterschied. Also, wir werden uns mit diesem Vater unser, was es für dich, für uns bedeuten kann, beschäftigen. Wirklich so ein kleines Häppchen. Aber für heute soll es reichen. Gesund beten, nahe bei Gott. Und jetzt sind wir nahe bei Gott.